hierher hat der Herr uns geholfen.
Liebe Schwestern und Brüder, freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein kann, Gemeinschaft haben mit euch. Ja, dieses Wort, bis hierher hat der Herr geholfen, war eine Zwischenetappe auf dem Weg, auf dem Israel damals zur Zeit Salomos sich von der Herrschaft der Philister befreit hat. Es war noch nicht alles erreicht, aber bis dahin hatte Gott schon einmal geholfen. Da musste ich gerade denken, als ich an unsere Situation denke, in unserem Land, auch als Gemeinden. Es ist eine Zwischenstation. Wir haben einen Weg durch die Pandemie durchgenommen und können sagen, bis hierher hat der Herr geholfen. Ich wünsche, wir können das alle so betonen, der Herr hat geholfen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Und wir haben gesungen, ich sehne mich nach mehr von dir, Herr. Begegne uns neu. Das hat mich auch berührt, weil ich wünsche es mir sehr für mich und für uns, dass wenn diese Pandemiezeit weiter rückläufig ist, nicht alles wieder wie vorher ist, sondern dass wir eine Vertiefung unseres Glaubens erleben. Dass wir uns danach sehnen, mehr vom Herrn zu erfahren, ihn tiefer zu erleben, intensiver mit ihm unterwegs zu sein. Und vielleicht kann die Predigt heute Morgen dazu einen Beitrag leisten. Die Klänge der Harfe vorhin erinnern uns daran, dass die Psalmen im Alten Testament schon bis zu 3000 Jahre alt häufig unter Begleitung der Harfe gesungen worden sind. Und die Lieder, die wir gesungen haben, haben Hoffnung gemacht, machten Trost. Und so dürfen wir mit Zuversicht auf den Herrn und auf sein Wort schauen, auch heute Morgen. Die Welt des Alten Testamentes, der Psalmen, die Welt vieler alter Kulturen ist seit Jahrtausenden unter dem Staub der Jahrhunderte verdeckt und verborgen. Lange gab es nur einzelne schriftliche Quellen aus dieser vergangenen Zeit, die ein wenig Kunde gaben darüber, was damals los war. Im Laufe der Jahrhunderte hat aber die Archäologie, also die Altertumsforschung, große Fortschritte gemacht. Mittlerweile sind erstaunlich viele Stätten antiken Lebens von vor Tausenden von Jahren aus dem Staub wieder befreit worden. Und eine wichtige Rolle dabei spielen immer wieder Tonscherben. Man findet sie in fast allen Ablagerungen. Und Tonscherben geben meistens einen Hinweis auf die Altersbestimmung, wie alt also jener Ort, jener Berg oder jene versunkene Stadt ist, aus der man sie gefunden hat. Diese Tonscherben sind zwar stumme, aber sind sehr beredte Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Die waren sozusagen die Tuppergefäße der damaligen Zeit. Da hob man also Nahrungsmittel auf, da hob man auch Schmuck auf oder auch Schminke und was immer. Alles wurde in Tonkrügen aufbewahrt. Manchmal frage ich mich, wenn diese Tonkrüge einmal erzählen könnten, was sie erlebt haben. Ein solcher Tonkrug, die Geschichte eines solcher Tonkrüge ist uns in der Bibel allerdings überliefert. Diese Geschichte, die damals geschah, spielt im 7. Jahrhundert vor Christus zur Zeit des Propheten Jeremia. Und ich lese uns einmal den Abschnitt für die heutige Predigt aus Jeremia 18, die Verse 1 bis 11. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, misslang dem Töpfer unter seinen Händen. Da fing er von neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder Königreich, das ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, das ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Darum sagt nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems, so spricht der Herr. Siehe, ich bereite ein Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch. So kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Soweit einmal das Wort Gottes aus dem Propheten Jeremia im Kapitel 18. Ob sich der Prophet wohl gewundert hat, als er von Gott diesen Auftrag bekam, in das Haus eines Schöpfers zu gehen. Jedenfalls hat er sich auf den Weg gemacht und er musste tatsächlich hinuntergehen, denn die Töpfer hatten ihre Werkstätten im Flusstal. Dort fanden sie den Lehm, aus dem sie die Töpfe gestalteten und die Gefäße, und auch viel Wasser, denn wenn der Töpfer auf der Drehscheibe einen Tonklumpen zu einem Gefäß modelliert, braucht er immer sehr viel Wasser dazu. Das alles fand sich also am Fluss unten, und so begab sich also Jeremia in das Haus dieses Töpfers am Fluss. Als er das Haus betrat, war der Töpfer gerade bei seiner Arbeit. Jeremia konnte sehen, wie auf der sich drehenden Töpferscheibe aus einem Klumpen Lehm allmählich ein Gefäß gestaltet wurde unter der geschickten, formenden Hand des Töpfers. Aber hat er vielleicht auch den Schatten bemerkt, der über das Gesicht des Töpfers huschte? Auf einmal hielt der Töpfer inne und mit ein, zwei Handbewegungen hat er das angefangene Gefäß wieder zu einem klumpen Ton zusammengedrückt. Der Prophet muss ganz erstaunt gewesen sein, was jetzt passieren sollte. Aber da sah er mit staunenden Augen, wie der Töpfer neu anfing und wie jetzt unter der formenden, gestalteten Hand des Töpfers auf der drehenden Scheibe das Gefäß entstand, wie es dem Töpfer völlig gefiel. Jeremia war erstaunt und er fragte sich, mein Gott, was willst du mir denn damit sagen? Und kaum hatte er das gedacht, da ging das Wort des Herrn an mich, so sagt er selbst, Vers 5, und sagt, kann ich nicht mit euch genauso umgehen wie dieser Töpfer, du aus Israel? Spricht der Herr, siehe, wie der Ton des Töpfers sand, so seid auch ihr in meiner Hand. Nun, es war damals eine sehr kritische Phase für das Südreich Juda gekommen. Vielleicht haben sie den Schatten des Zornes auf dem Angesicht ihres Gottes nicht wahrgenommen. Sie hätten es ablesen können an den Predigten der Propheten, die über das Volk gegangen sind. Aber sie haben es einfach ignoriert. Dabei hatten doch ihre Eltern und die Eltern von ihnen noch erlebt, wie das Nordreich Israel von den Assyrern, von der Weltmacht der Assyrer erobert und die Leute aus dem Nordreich weggeführt wurden. Hatten sie das nicht gesehen? Und jetzt waren sie in der Situation im 7. Jahrhundert, dass die neue Großmacht Babylon aufstieg und sich daran machte, auch nach Westen sich auszudehnen. Und so war das bereits zu spüren in Juda. Und es drohte jetzt ihnen dasselbe Schicksal durch die Babylonier, wie es Israel durch die Assyrer erlitten hatte. Das war die Situation. Nahmen sie sich das zu Herzen? Haben sie jetzt sich auf ihren Gott besonnen? Es ist erschütternd, wie man in den Geschichtsbüchern der Bücher Könige zum Beispiel lesen kann, wie das Volk alles andere tat als Gott vertrauen. Es hat eher darauf vertraut, mit den Nachbarstaaten Bündnisse, Militärbündnisse einzugehen. Also mit dem westlich gelegenen Ägypten zum Beispiel, um sich stärker zu machen, um dieser drohenden Vorherrschaft der Babylonier etwas entgegenzusetzen zu haben. Sie hofften wirklich, sich mit Ägypten, dem Volk Ägypten Verbündeten, etwas dagegen ausrichten zu können, statt mit ihrer Not zu Gott zu gehen und sich ihm anzuvertrauen. Ja, mehr noch, sie haben auch die Götter der fremden Völker angebetet, haben von ihnen ihre Hilfe erwartet, als von ihrem Gott, obwohl auch die Völker, die Nebukadnezar schon unter seine Vorherrschaft gebracht hatte, auch Götter hatte, und die haben ihnen nicht helfen können. Israel hat also, Juda hat nicht gehört auf das, was der Schöpfer ihnen sagen wollte. Und darum ist das zunächst mal ein so gutes Bild, ein gnädiges Bild, dass hier ein Töpfer bei der Arbeit gesagt wird, der ein Tongefäß formt. Als aber sagen wollte, Israel, denkt doch dran, ich bin euer Schöpfer, ich bin euer Töpfer, ich möchte aus euch etwas Schönes gestalten, wie ein solches Tongefäß. War doch dazu bereit. Ich habe mich gefragt, ob dieses Bild, der Vergleich mit dem Lehm, überhaupt ein guter, ein treffender Vergleich ist. Denn ein Tonklumpen ist ja ohne Willen. Er muss ja an sich geschehen lassen, was der Töpfer mit ihm vorhat. Er kann sich dem nicht widersetzen. Heißt das, dass Gott gegen den Willen seines Volkes handeln will, dass er den Willen seines Volkes zu brechen gedenkt, um zu seinem Ziel zu kommen? Nein. Die Verse, die ich auch vorgelesen habe, machen deutlich, wie Gott regiert. Dass er nicht seine Pläne einfach starr verfolgt, die er sich einmal gemacht hat, egal wie die Menschen reagieren, sondern dass er ihre Entscheidungen, dass er ihre Art, wie sie darauf reagieren, wie sie darauf eingehen, mit einbezieht in sein Tun, in sein Handeln. Zunächst mal lesen wir in Vers 7, einmal rede ich über ein Volk oder Königreich, der hier es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Ja, der lebendige Gott, der kann das machen. Und oft ist der Augenblick dann gekommen, wenn in einem Volk, auch der Antike, die Gottlosigkeit so überhand genommen hat und die Perversion so überhand genommen hat, dass das Bild Gottes im Menschen zerstört wurde, dass nicht mehr von Gottes ursprünglichen Gedanken oder wenig davon nur sichtbar war, dann griff Gott ein und dann macht er dem ein Ende. So ist es zum Beispiel gewesen mit den Kanaanitern. Als Abraham noch im Land, schon im Land war, hieß es, das Maß der Sünden der Kanaaniter ist noch nicht voll. Also noch hätten sie die Möglichkeit, sich zu bekehren, noch können sie sich ändern. Aber als dann das Volk Israel soweit war, das Land einzunehmen, war das Maß voll. Und Gott das Gericht übt über ein Volk. Und wenn man auch in den alten Dokumenten, Schriftstücken und den Schriftrollen liest, dann sieht man, wie abscheulich die Menschen dort gelebt haben. Dass sie sogar Menschenopfer gebracht haben und in einer entsetzlichen Weise einander gequält haben. Da hat Gott dann einen Schluss gesetzt. So hat Gott auch den Propheten Jonah nach Ninive geschickt, der hoffte, dass das syrische Weltreich vorher schon. Und hat gesagt, in 40 Tagen wird Ninive vernichtet werden. Die meisten kennen die Geschichte und wissen, das ist anders gekommen. Denn wieder erwarten, für den Propheten haben sich die Bewohner Ninives zu Herzen genommen, dass Gott sie in 40 Tagen vernichten wollte und sind zu Gott umgekehrt, haben ihnen Leid getan, dass sie gegen Gott gesündigt haben, haben sich ihm zugewandt. Und was passierte? Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Ihr Lieben, das ist ein wunderbares Wort, denn es zeigt uns, dass echte Buße, echte Hinwendung aus Reue zu Gott, für Gott unwiderstehlich ist. So hat einmal jemand gesagt. Wenn man jemand von Herzen umkehrt zu Gott, sein Leben ihm öffnet und sich ihm anvertraut, seine Schuld bekennt, dann fließt das Herz Gottes über von Liebe, fließt es über von Barmherzigkeit. Dann will er nichts lieber, als den Menschen zu helfen, dass er wieder hergestellt wird, dass er erneuert wird, dass er ein frohes Leben bekommen kann. Deswegen hat Gott in dem Fall auch, ist er darauf eingegangen, auf die Reaktion des Volkes. Andersrum geht es aber auch so. Ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es pflanzen und bauen will. Wenn es aber das tut, was böse in meinen Augen ist und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihm zu tun. In genau dieser Situation befand sich auch das Südreich Juda, das durch seine ständige Abwehr, seine ständige Trotz gegen Gott in der Gefahr stand, dass Gott auch ihnen und ihre Geschichte an der Zeit ein Ende setzen musste, was dann schließlich auch geschehen ist, weil die Babylonier es dann erobert haben. Dann geht es aber, sagt der Prophet, darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems, so spricht der Herr, siehe, ich bereite euch Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch. So kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und bessert eure Taten. Hört ihr das? Sagt, wenn ihr doch jetzt noch umkehrt, obwohl es schon so weit fortgeschritten ist, wenn ihr jetzt euch mir zuwendet und euch mir hingebt und es euch leid tut, was ihr getan habt, dann werde ich euch segnen. Dann werde ich euch als Volk so gestalten, dass ihr ein Gefäß zu meiner Ehre sein könnt. Dann werde ich so gestalten, dass an euch meine Barmherzigkeit, meine grundlose Liebe offenbar wird für andere Völker. Soll ich etwas sehen, wo mein Herz schlägt? Mein Herz schlägt nicht Nach Zorn schlicht nicht zum Gericht. Man hat schlicht in Barmherzigkeit, wenn immer ich barmherzig sein kann. Und ihr sollt ein Ausdruck der Barmherzigkeit und der Liebe des lebendigen Gottes unter den Völkern sein. Das ist immer noch die Verheißung. Übrigens auch uns, an uns geht genau auch diese selbe Verheißung. Genau darum will Gott sich in Erinnerung bringen, weil er gnädig regiert, weil er Unheil abwenden will. So war es damals. Und heute, das ist mein zweiter Punkt, was hat Gott mit der Pandemie zu tun? Nun, zunächst mal haben wir ja im letzten Jahr schon und auch dann wieder einen sogenannten Shutdown gehört, erfahren. Das, was wir bei dem Töpfer auf der Töpferscheibe beobachten konnten, wie er ein begonnenes Gefäß wieder zurück zum Klumpen macht, das ist eigentlich ein Bild für das, was geschehen ist. Die Weltwirtschaft ist durch die Pandemie zusammengebrochen. Bis zum heutigen Tag, bis in die letzten Wochen hinein, mussten Einzelhandelsgeschäfte aufgeben. Und wer weiß, welche Insolvenzwelle einmal kommt, wenn das wieder erlaubt ist, Insolvenz anzumelden. Das kulturelle Leben wurde zurückgefahren. Ich spiele hier im Erlanger Symphonieorchester mit. Da haben wir einige Wochen wieder proben können im letzten Jahr und irgendwann im Oktober war es wieder vorbei. Konnte nicht mehr proben und seitdem haben wir weder geprobt, noch konzertiert, noch irgendetwas musikalisch gemeinsam machen können. Das Gemeindeleben ist ja auch weitgehend zurückgefahren worden, bis dahin, dass zunächst einmal sogar die Gottesdienste verboten waren. Und es gab starke Einschränkungen. Also das, was der Töpfer auf der Töpferscheibe geschieht, ist eigentlich ein Bild, äußerliches Bild für den Shutdown und für die Einschränkungen, die wir in den letzten Monaten, im letzten Jahr gemacht haben. Wie ist das aber von Gott her zu sehen? In dieser Frage gibt es manche Unsicherheit und auch Zurückhaltung. Und es ist gut, dass man da zurückhaltend ist. Nun gibt es einige, die sagen, ja, diese Pandemie ist ein Gericht Gottes über die Welt. Gott hat dieses Virus, diese Seuche geschickt, um die böse Welt mit all ihrer Sündhaftigkeit, ihrer Gottlosigkeit zu bestrafen, ein Gericht über sie auszuüben. Wer das sagt, dem gebe ich aber eins zu bedenken. Wer waren denn diejenigen, die von der Pandemie zuerst betroffen waren? Es waren die Alten, die Altgewordenen, es waren die Alten, die krank waren, es waren die, die schwach waren, es waren die, die Vorerkrankungen hatten. Das heißt also, es waren eigentlich die Schwachen, Kranken und Alten, die zuerst die Leidtragenden waren. Ja, wollen wir wirklich sagen, dass das ein Gericht Gottes über die Alten, Schwachen und Kranken gewesen ist? Das dürfen wir nicht tun. Deswegen sollten wir da nicht so denken, dass wir sagen, hier übt Gott Gericht über die Welt. Da muss man konkret denken, wer davon betroffen war. Und ich, wenn die Bibel liest, wer Jesus ein wenig kennt, der weiß, Gott ist auf der Seite der Schwachen. Jesus ist für die Schwachen, ist für die Bedürftigen, für die Elenden, ist gerade für sie gekommen. Ihm gilt seine Barmherzigkeit. Dann kann der selber Gott aber nicht gerade an ihnen ein Strafgericht ausüben. Also ein Gericht Gottes, nein. Aber die Pandemie ist unter der Zulassung Gottes trotzdem geschehen. Gott hat sie nicht aufgehalten. Dieses kleine Virus, ja, das wir so gar nicht sehen können, das ist ja auch unheimlich, dass man sich ansteckt, aber man sieht nichts. Dass unter dem Elektronenmikroskop nur erkennbar ist, hat auch so weltweite Auswirkungen gehabt. So, und so also schreckliche Auswirkungen. Ein vielfaches millionenhaftes Sterben unter den Menschen ist davon ausgegangen. Also, es hat seine Macht, es hat sich ausbreiten können. Und es ist das Virus gewesen, das dem Leben sozusagen in die Speichen gegriffen hat und auf allen Ebenen es zum Anhalten oder zur Verlangsamung geführt hat. Damit wird aber die Pandemie zu einem Menetekel, wird zu einem Urteil. Worüber wird sie ein Menetekel? Nun, über den Hochmut und den Stolz von uns Menschen, die wir glauben, wir sind die Götter dieser Welt. Unsere Überheblichkeit, unsere Maßlosigkeit, sie ist es, die auf einen Schlag plötzlich an ihre Grenzen gekommen ist. Jenes immer mehr, immer weiter, immer höher, dieses maßlose immer weitergehen, ist auf einmal durch das Virus auf eine fast brutale Weise gestoppt worden. Es ging einfach nicht immer weiter. Es ging einfach nicht immer höher. Dieses Virus hat sich ja über die ganze Welt verbreitet. Die Globalisierung spielt ja eine Rolle dabei. Und diese Triebkräfte immer mehr, immer höher, immer reicher, immer stärker, ist ja eine der Triebkräfte auch der Globalisierung, auch weltweit. Es streben da Profit und Macht. Darum hat sich das Virus über diesen Weg auch weltweit verbreiten können zu einem Ereignis, das es noch nie gegeben hat, dass eine ganze Welt von einem einzigen Virus überzogen worden ist. Das hat es bisher so noch nie gegeben. Es erschüttert unsere menschliche Selbstsicherheit. Ich glaube, es ist eines der schwersten Dinge in unserem Leben, dass wir die Dinge nicht mehr in der Hand haben. Wenn wir die Dinge nicht in der Hand haben, wenn eine Krankheit da ist, die wir nicht beherrschen können, wenn Entwicklungen da sind, auf die wir keinen Einfluss haben, dann kriegen wir große Probleme. Dann fühlen wir uns verunsichert und wissen nicht mal, was wir machen sollen. Es ist der große Stolz des Menschen, dass jemand, er hat alles in seiner Hand. Damit hat diese Pandemie alle menschliche Sicherheit als Lügen gestraft, als Täuschung und uns unsere Schranken verwiesen, dass wir bescheidener werden, dass wir nicht so hoch herfahren, dass wir unsere Grenzen erkennen, dass wir letztlich auch an Gott unsere Grenzen erkennen. Darum geht es doch in dieser Pandemie. Und insofern zeigt uns diese Pandemie auch, dass Gott letztlich der Herr ist. Gott hat es zugelassen, um ein Stoppschild für uns Menschen zu setzen, damit wir innehalten und dass wir auf ihn wieder aufmerksam werden. Dazu macht er sich diese Pandemie zunutze. So, glaube ich, können wir es biblisch deuten. Vielleicht müssen auch wir, haben wir vielleicht auch schon Buße getan über unsere Lebensplanung, die oftmals sehr eigenmächtig gewesen ist. Dass wir so sicher glauben, als junger Mensch, ich weiß schon, welchen Beruf ich mal erlernen werde, dass wir unsere Familienplanung, unsere Urlaubsplanung, unsere Lebensplanung einfach so nach unserem Gutdünken gemacht haben und glaubten, wir können das auch so durchziehen, wie wir uns das gedacht haben. Vielleicht muss uns da das Wort aus Jakobus eine Mahnung sein. Jakobus 4 steht, Vers 13, wohlan nun, wie ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Man höre darauf, Gewinn machen, Profit streben. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Wer von uns weiß, ob wir morgen nicht infiziert sind? Wer von uns weiß, ob wir morgen noch gesund sind? Unser Leben ist ein Dunst oder ein Hauch, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollten wir sagen, wenn der Herr will und wir leben, so wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Dieses Wort ist ein passendes, treffendes Wort zur Pandemie dieser Monat, dieser Zeit. Und es ist ein Mahnruf auch an uns, dass wir überprüfen, wo wir einfach selbstherrlich, ohne Gott einzubeziehen, unser Leben geplant haben. Bis in solche Dinge wie Urlaubsplanung. Und dass wir uns sagen, nein, Herr, du sollst bestimmen über mein Leben. Ich lege mich dir auf deine Töpferscheibe. Ich will, dass du mein Leben gestaltest, dass du nach deinem Willen an mir arbeitest. Und ich will deinen Willen tun. Ich will auf deinen Wegen gehen. Und ich will nicht mehr von mir halten, von meinen Möglichkeiten, als du es mir zugibst. Ich will vertrauen, Herr, dass wenn du mich am Leben lässt und wenn du mir Gnade schenkst, dass ich damit deine Zustimmung dies oder jenes noch in meinem Leben, auch in diesem Jahr, werde tun können. Weil den Eindruck hat, dass nach diesen ganzen Monaten der Reisebeschränkung und der Bewegungsbeschränkung auf einmal alles dann leckt, wieder Weltreisen zu machen, wieder plötzlich großartig in der Welt herumzufliegen, herumzureisen. Ich hoffe, dass wir es begreifen. Darum ist die Pandemie wird zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Gott benutzt diese Pandemie als einen Weckruf an die Menschen, einen Weckruf auf ihn zu achten. Ihre eigene Allmachtsfantasien aufzugeben und erkennen, nur Gott ist der Allmächtige. Gott bleibt souverän. Gott kann sich alle Dinge seinen Zielen zunutze machen. Er kann zeigen, dass er mit seinem Wirken in der Welt noch etwas vorhat. Er kann sich alle Dinge zunutze machen als ein Weckruf für uns. Das heißt, im Grunde genommen ist nicht die Pandemie allmächtig, sondern sie ist ohnmächtig. Gott ist der Allmächtige, der in seiner Hand alles hat. Gott bleibt der Souverän. Und ihm dürfen wir uns vertrauensvoll anvertrauen. Was will Gott, und das ist mein dritter Punkt, nun uns als Gemeinden durch die Pandemie sagen? Es ist eine Krise, die wie jede Krise Chancen hat. Zunächst mal haben wir das ja als Verlust erlebt. Das ist ja ganz klar. Also, 9 Jahre war ich im Pastor und die Pandemie ist von dem Gemeindeleben, wie es damals war, nicht übrig geblieben. Es war alles fand nicht mehr statt. Ein merkwürdiges Gefühl, ja. Und da habe ich das auch so erlebt, wie das sein kann. Wenn einmal auf einmal alles nicht mehr ist, wie es war, damit muss man ja auch fertig werden. Und auch als Gemeinde haben wir das hier erlebt, wie vieles runtergefahren worden ist, wo wir manche Dinge heute immer noch nicht können als Gemeinde, weil sie uns einfach nicht erlaubt sind durch die Pandemie oder die Art und Weise, wie unsere Regierung verantwortlich, wie sie versucht jedenfalls, damit umzugehen. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wie haben wir darauf reagiert? Man kann ja unterschiedlich reagieren. Man kann trotzig sein, man kann sich dagegen auflehnen, gegen das, was einem nicht aus dem unangenehm ist. Man kann auch das alles passiv hinnehmen wie ein Schicksal, das über einen ergeht und man kann da sowieso nichts machen. Es kommt, als sie kommen muss. Ja, diese passive Mentalität kann man machen. Man kann auch sagen, hoffentlich ist es bald vorbei, damit alles wieder wird wie früher. Ich glaube, diese Reaktionen sollten wir nicht das Wort des Gottes ernsthaft und wahrlich überprüfen. Fragen, ist das wirklich die richtige Antwort auf diese Pandemie? Sollten wir nicht uns erinnern, dass Römer 8, Vers 26 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen? Fragen wir doch den Herrn, was hast du uns durch die Pandemie auch als Einzelne, was hast du mir zu sagen? Was hast du uns als Gemeinde denn zu sagen? Wie soll uns denn so etwas zum Besten mitwirken können, dass es etwas Nützliches hervorbringt? Seien wir doch vertrauensvoll und fragen, was willst du, Herr, Gutes wachsen lassen aus dieser Situation? Wo willst du etwas Neues tun? Wo bricht dir was Neues auf? Das heißt, einmal sagt Gott, ich tue etwas Neues. Jetzt bricht es auf. Merkt ihr es denn nicht? Dass wir vertrauen, du kannst daraus etwas Gutes machen, du kannst daraus Segen entstehen lassen, etwas als Neues entsteht. Statt das Alte zu verklären, gespannt sein, was kommt jetzt? Herr, was können wir mit dir jetzt wieder neu gestalten? Aus dem, was jetzt entsteht, was jetzt für uns auch absehbar möglich ist. Dass wir also bewusst mit Gott und mit dem Fragen nach ihm, mit dem Sehnsucht, Herr, was hast du vor, zu gehen und uns mit einbeziehen zu lassen, auch als Gemeinde. Was hat uns diese Geschichte vom Tongefäß zu sagen? Wir sehen, dass der Töpfer ein neues Gefäß gestaltet hat. Was möchte Gott aus unserem Leben, aus unserer Gemeinde jetzt neu gestalten, aus dem, was erstmal wieder zusammengestampft worden ist? Ich erinnere mich, wo ich das erste Mal einen Töpfer auf der Töpferscheibe beobachtet habe. Vielleicht kennst du ein oder andere, ich komme aus Bremen. In Bremen gibt es die sogenannte Böttcherstraße. Und da gibt es unter anderem, gab es auch ein Haus, in dem ein Töpfer bei der Arbeit war, hinter Glas natürlich. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ich weiß gut, wie ich mir die Nase platt gedrückt habe an der Scheibe und geguckt habe, was der da macht und gespannt war. Das war das Spannendste von allem. Was wird jetzt daraus? Wird der aus vielleicht ein Becher oder formt sich jetzt eine Teekanne daraus oder ein Krug oder ein anderes Schmuckstück? Und es war immer hochinteressant und kurzweilig zu schauen, was daraus entstanden ist. Ich wünsche uns, dass wir mit dieser Spannung auch in die nächste Zeit hin noch fragen, Herr, was willst du Gutes aus uns, Gutes für uns wachsen lassen? Und damit wir das auch einmal so auch hier sehen, habe ich darum gebeten, dass wir einen Videoclip einmal einblenden, wo wir tatsächlich einen Töpfer an seiner Arbeit anderthalb Minuten einmal begleiten können und das selbst vor Augen haben, wie das geht, wenn ein Töpfer auf der Scheibe, auf der drehenden Scheibe, ein Gefäß formt. Leider kann man nicht sagen, wie sich ein solches Gefäß fühlt, während da der Töpfer an der Arbeit ist. Das fühlt sich sicherlich nicht immer so angenehm an, weil plötzlich da etwas breit gezogen wird, nach oben gezogen wird, dann wird wieder in die Breite gedrückt. Wir sind nicht alle so geduldig und untätig, während das passiert, wenn Gott uns formt. Dann wehren wir uns manchmal und wollen das nicht so anders geschehen lassen. Aber wenn das Geschehen ließen, dann würden wir sehen, wie Gott auch uns etwas Wunderbares formt, auch wenn der Weg manchmal schmerzhaft sein mag, unbequem, unangenehm sein mag, wenn es zieht, wenn es zwackt, wenn es drückt. Aber den Weg zu haben, dass wir auf der Töpferscherbe unseres Töpfers sind und dort gestaltet werden, dass wir das doch bewusst als eine innere Haltung einnehmen, uns ihm auf die Töpferscheibe zu legen. Ja, sind wir gespannt auf das, was Gott vorhat. Also nicht das Alte verklären, sondern auch immer kritisch fragen, was war denn an dem, wie wir es früher gemacht haben, vielleicht nicht optimal. Wo gibt es Dinge, die wir besser oder anders machen sollten? Wo gibt es neue Entwicklungen, die Gott bei uns anstoßen will? Finde ich eine spannende Frage, das einmal von dem Gesichtspunkt aus zu sehen. Im Licht Gottes betrachtet, sehe ich manches in unseren Gemeinden als Verkirchlichung an. Da wird manches formal, wird manches starr, wird es nicht mehr so lebendig. Manche Verkirchlichung, die hier stattfindet. Ich sehe drei Dinge, die wichtig sind. Letztes Mal habe ich das, glaube ich, auch schon mal angedeutet, wo ich hier war. Ich sehe ein wenig die Neigung, dass wir in unserer Gemeinden, ich spreche jetzt mal von unserer Gemeinden, zu einseitigen Gottesdienstgemeinden werden. Dass das Hauptleben der Gemeinde im Gottesdienst stattfindet. Wenn wir aber das Neue Testament einmal ansehen, da sehen wir da auch andere Dinge. Also es ist ja interessant gewesen, dass der Gottesdienst auch im Zuge der Corona-Epidemie durch die Anordnungen, dass der Gottesdienst zum Teil ausfallen musste. Er fand nicht mehr statt. Und dann ist erstmal eine gewisse Verlegenheit eingetreten. Das ist ja verständlich auf der einen Seite. Aber andererseits ist nicht das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir da zu einseitig gepolt sind, dass wir uns vor Augen führen, dass die Struktur der neustestamentlichen Gemeinde eine Zellstruktur gewesen ist. Die Urgemeinde Jerusalem, da heißt es, sie trafen sich im Tempel, alle zusammen, der war groß genug davor für Tausende, und hin und her in den Häusern. Also das waren die beiden Standbeine, die damals das Gemeindeleben ausmachten. Die große Gemeinschaft, der große Gottesdienst und die kleinen Zellen, zu denen man sich zusammentraf. Das war in Jerusalem so. Das kann man auch aus den Hinweisen im Römerbrief für Rom und Korinth so feststellen, dass es also eine Zellstruktur gab. Und es ist interessant, dass diese Verbote, die da waren, die Begrenzungen, auch etwas Ähnliches sind wie eine Verfolgung. Denn auch da wird ja den Christen zum Teil verboten, sich zu treffen, und werden viele Dinge untersagt, die sie nicht tun dürfen. Also ist das schon ein Stück weit auch aus anderer Sicht eine Art Verfolgungssituation gewesen, ist es noch, in der wir uns befinden. Interessant ist jetzt zu sehen, dass die Gemeinden in der Verfolgung, die tatsächlich verfolgt werden, deshalb so lebendig sind, weil sie in Hauszellen sich organisiert haben. Weil es ein Verband von Zellgruppen ist. Und in dem Augenblick, wenn der Gottesdienst ausfällt, haben sie gar kein Problem, weil sie haben ihre Zellen. Nun dürfte man sich natürlich da auch nicht direkt treffen, aber es gibt immer Möglichkeiten, Kontakt zu haben. Das ist das Geheimnis, weshalb die Gemeinden in der Verfolgung widerstandsfähig sind, weshalb sie wachsen, weil sie in lebendigen Zellen sich organisiert und das Gemeindeleben in Zellen stattfindet. Die Gemeinden, die das nicht haben, die alles auf den großen Gottesdienst setzen, die gleichen so großen Schiffen, Schlachtschiffen oder was auch immer, die sehr unbeweglich und sehr schwer in ihre Richtung veränderbar sind. Ein Verband, ein Flottenverband aber von kleinen Booten, von kleinen Schiffen, kann viel beweglicher agieren, kann viel schneller auf Situationen eingehen und einschwenken, sich damit auseinandersetzen. Ich habe das Bild einer Gemeinde vor Augen, die auch in solchen Zellen zusammenlebt, die viel schneller und konkreter reagieren können auf das, was um sie herum passiert, auch mit den Menschen Kontakt zu haben in diesen Zellen, in diesen Gruppen. Und ich trage mich mit dem Gedanken selbst, wenn es wieder möglich ist, einen Hauskreis auch aufzumachen, um einfach zu leben, was hier Gottes Wort sagt, was die Struktur der Gemeinde nach dem Neuen Testament aussagt. Und sie trafen, das ist das Nächste, sie trafen sich hin und her in den Häusern. Was machten sie denn da? Einige wissen es. Es steht geschrieben, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und was bedeutet das? Nun, Jesus hatte ihnen gesagt, den 12 Jüngern, macht zu Jüngern alle Völker. Übrigens ist das eigentlich kein Missionsbefehl, sondern ein Jüngerschaftsbefehl. Macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr hingeht und das Evangelium predigt, indem ihr die Gläubigen tauft und indem ihr sie lehrt, das, was ich euch befohlen habe. Und das fand in Jerusalem in diesen Häusern statt, bei den Bekehrten, bei denen die neu zu Jesus gefunden hatten. Was taten die Jünger? Sie haben erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben, wie sie zu Jesu Füßen gesessen, was sie von ihm gehört haben, was sie in seiner Nachfolge mit ihm erlebt haben, was sie an ihm gehabt haben und wo sie auch in der Praxis mit ihm unterwegs gewesen sind, wie sie das Evangelium in die Städte getragen haben, wie sie also in Lehre, Unterweisung und Praxis 3,5 Jahre intensive Jüngerschaft erlebt haben. Und genau das, was sie erlebt haben, das lehren sie jetzt in den Häusern. Das pflanzen sie hinein in die Herzen dieser Tausende von Gläubigen, die sich in diesen kleinen Zellen zusammengefunden haben. Das passierte da. Und dann kam es einige Jahre später zu einer Verfolgung. Apostelgeschichte 8, da lesen wir, dass all diejenigen, die in Jerusalem waren, sich zerstreuten in Judäa und Samaria, also in die Gebiete um Jerusalem herum, im Norden und im Süden. Und sich überall verstreuten. Und was taten sie? Sie verkündigten das Evangelium. Sie haben also genau den Auftrag übernommen und weitergeführt, Menschen für Jesus zu gewinnen, um sie wieder zu sammeln und Jünger aus denen zu machen. Das heißt also, das war eine sehr lebendige Art und Weise zu leben, als Christen zu leben, als Jünger zu leben. Sie waren in der Meisterschule Jesu. Jesu möchte auch uns in deine Meisterschule nehmen, dass wir neu lernen, was es heißt, als Jünger Jesu zu leben. Apostelgeschichte 11, 26 steht, dass die Jünger in Antiochia zuerst Christen genannt wurden. Kennt ihr vielleicht diese Stelle? Da steht Christianoi, das heißt also Christenleute, die nach Jesus benannt werden. Eigentlich ist es ja ein wunderbares Kompliment, dass also Außenstehende gesagt haben, das sind die Jesusleute. Die haben Jesus zum Vorbild, die folgen Jesus nach. Also das ist eine feine Sache gewesen. Jesusleute, Christen. Aber natürlich waren sie weiterhin Jünger, sie haben als Jünger gelebt. Und mir scheint es, als wir das heute auch wieder in den Blick nehmen müssen. Denn Christ nennen sich heute viele. Der Name Christ ist heute inflationär gebraucht. Übrigens auch im Misskredit geraten durch frühere Jahrhunderte. Christ ist auch mehr ein Status, ein Stand. Aber Jünger Jesu heißt Nachfolger Jesu zu sein. Jesus nachfolgen ist aber Ausdruck einer Bewegung. Dass man Jesus hinterhergeht, dass man mit ihm zusammen unterwegs ist. Nicht sagt, ich bin Christ, und das hat sich's. Komm zum Sonntag, Gott ist damit, hat sich. Nein, ich lebe auch immer im Alltag als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu. Dies haben die Jünger damals beherrscht. Und dadurch haben ihre Zellgruppen missionarische Kraft entfaltet, weil das weiterging, weil es übergesprungen ist auch auf andere. Und da, wo sie hinkamen, andere von den Jüngern Jesu zu Jesus geführt werden konnten. Also, dass wir unser Christsein mehr im Sinne von Jünger Jesu sein beschreiben und neu begreifen, was gehört alles dazu an Reichtum, an Aufgaben, an Aufträgen. Und das Dritte ist, dass wir uns vielleicht in der Vergangenheit doch zu viel um uns selbst gedreht haben, dass wir viele Kräfte des Gemeindelebens nach innen gerichtet haben und zu wenig gesehen haben, dass wir Gemeinde für die Welt sind. Dann möchte ich euch fast ein bisschen ausnehmen, weil ich weiß, dass ihr ja auf dem Marktplatz auch seid, wenn ihr macht, ihr seid oft da draußen. Das ist wunderbar, das ist gut so. In Forchheim können wir jetzt nur mit begrenzter Zeit im Gottesdienst treffen. Diese Pandemie ist eine Art Stupfer gewesen für uns, jetzt ab alle paar Wochen mal auch im freien Gottesdienst zu halten, auf der Schlosseninsel oder woanders. Also in die Öffentlichkeit zu gehen. Dass wir uns nicht nur um uns drehen, sondern die Menschen in den Blick nehmen, die ohne Jesus verloren sind. Dass es uns mehr Herzensanliegen wird, müssen wir so formulieren, Menschen in ihrer Verlorenheit zu sehen, mitzufühlen mit ihnen, zu spüren, wo sind ihre Nöte, wo sind sie gefangen, wo sind ihre Ängste, wo ihre Sorgen, Wo brauchen Sie innere Heilung? Wo brauchen Sie einfach Zuspruch? Wo hängen Sie fest? Das heißt, wir also an der Stelle erkennen, dass wir als Gemeinden ein Teil unserer Gesellschaft sind. Schon wichtig, dass wir uns unterscheiden in der Art, wie wir leben. Aber nicht, dass wir uns abschotten von der Welt. Und die Pandemie trifft Christen wie Nicht-Christen. Trifft Gemeinde wie Nicht-Gemeinde-Leute. Sie macht keinen Unterschied. Sie hält nicht an hier an der Tür, wo Gottesdienst gefeiert wird. An den Gemeindetüren macht sie nicht. Das heißt, wir erleben uns eigentlich als starker Teil dieser Gesellschaft und dazu hat uns Gott ja auch berufen, Licht und Salz zu sein, in der Gesellschaft zu leben. Und dass wir das doch wahrnehmen, dass wir uns den Menschen mehr zuwenden, dass wir Gespür für ihre Nöte, für ihre Sorgen bekommen, dass wir uns als Teil der Gesellschaft verstehen und erst einmal innerlich auf Menschen uns zubewegen und in Kontakt mit ihnen kommen, zuhören, wenn sie reden und wo Gott es schenkt, auch etwas zu sagen. Aber erst einmal viel hören, viel verstehen, einfach da sein, ist auch viel mehr als gleich zu reden. Das Reden kommt, wenn wir wollen, wenn wir bereit sind, dann auch dazu. Dass wir also statt einseitiger Gottesdienstgemeinden uns mehr als Zellverband verstehen und entwickeln, dass wir unser Christsein nicht statisch, sondern in Bewegung verstehen, mit Jesus unterwegs zu sein, als Einzelne, aber auch als Gemeinde in unserer Stadt, und dass wir uns wirklich mehr um die anderen Menschen drehen, dass die Anliegen der anderen Menschen uns wichtiger werden, dass unsere Herzen auf sie gerichtet sind und wir so leben, dass sie bei uns Verständnis und Liebe vorfinden können. So gebe Gott, dass dies oder was immer auch er für uns vorhat in den Gemeinden, dass er damit zu seinem Ziel kommt, dass also der göttliche Töpfer seine Arbeit in der Pandemie, die er weltweit tut und die er auch in seinen Gemeinden tut, dass er damit bei uns zu seinen Zielen kommt. Dass wir immer sagen, wir haben uns vom Herrn weiterführen lassen. Wir erleben, dass er uns neu formt zu dem Gefäß, zu dem er sich uns eigentlich gedacht hat. Ganz zum Anfang, zum Schluss zurück. Es hieß, geh hinab in das Töpfers Haus. Hinab, weil das Töpferhaus in der Talsenke lag, am Fluss. Das ist, glaube ich, auch übertragen zu sehen. Geh hinab, hinabgehen. Viele Menschen werden in die Tiefe geführt durch die Pandemie. Äußerlich gesehen, gesundheitlich gesehen, familiär gesehen, beruflich gesehen, sozial gesehen. Werden in die Tiefe geführt. Hinab dort, wo es wehtut. Aber gerade in der Tiefe, dort in der Töpferwerkstatt, da wächst ein neues Gefäß heran. So will Gott auch aus der Tiefe heraus etwas Neues wachsen lassen, das zu dem wird, wie seinen Vorstellungen entspricht. Vielleicht muss der manches einfach mal aufhören lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Sagen wir doch Fragen zum Herrn hin, dass er uns auf seinen guten Weg führt, damit dieser himmlische Töpfer mit uns und unserer Gemeinde mehr und mehr zu seinem Ziel kommt, dass wir ein Segen sind füreinander und für die Menschen, die so dringend Jesus brauchen, gerade die Schwachen, gerade die Vulnerablen, die Verletzlichen. Wir treten in eine Zeit der Verletzlichkeit ein. Das wird so schnell nicht enden, die psychischen Probleme der Kinder werden immer größer und so weiter. Ich will nicht nur anfangen zu predigen. Lass uns vom Herrn uns auf seine Töpferscheibe legen und bitten, Herr, gestalte du uns sein Gefäß zu deiner Ehre und zur Freude der Menschen, mit denen wir zusammen sind, mit denen wir zusammenleben in unserer Umgebung. Amen.